Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vor 3 Tagen hatte ich einen evangelistischen Vortrag zu halten in der Nähe der holländischen Grenze. Anlass war das Erntedankfest, das dort in ländlichen Gebieten noch teilweise sehr bewusst begangen wird. Thema Ernte des Jahres, Ernte des Lebens. Dabei habe ich unter anderem vom reichen Kornbauern Lukas 12 gesprochen, der die Rechnung seines Lebens ohne Gott macht, der sich in falscher Sicherheit wiegt, weil er sagt, ich habe meine Scheunen voll und abgesichert und ausgebaut. Jetzt kann ich sagen, liebe Seele, du hast Ruhe und dir kann nichts mehr passieren. Und am Ende sagt Gott dann ja zu ihm, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und du wirst nicht vorbereitet sein. Für die Ernte unseres Lebens, habe ich deutlich zu machen versucht, hängt alles davon ab, ob wir mit Jesus gelebt haben oder ohne ihn, ob wir unsere Seele bei der Ewigkeits-AG investiert haben oder bei der Diesseits GmbH. Gleich nach der Veranstaltung sprach mich eine engagierte Dame an und sagte, ja, vielen Dank für Ihren Vortrag, das war ja interessant, das klang auch logisch, was Sie gesagt haben, aber ich habe dann an einigen Stellen doch noch meine Anfragen. Irgendwie ist mir das persönlich sehr fern, sehr fremd. Was ist denn schon anders an diesem Leben, das Sie beschrieben haben? Und da habe ich versucht, ihr deutlich zu machen, dass es in erster Linie nicht darauf ankomme, wie wir leben, sondern dass es zunächst mal darum gehe, wie unsere persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott aussieht, wie es um die steht und dass es darum geht, dass diese persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott in Ordnung kommt. Und weil es so zwischen Tür und Angel war und natürlich dann im weiteren Kreis auch viele Leute drumherum standen, musste ich mich ja auf eine kurze Antwort beschränken. Aber hier in Römer 8 gibt Paulus uns eine sehr ausführliche Antwort auf genau diese Frage. Was ist denn schon anders an diesem Leben? In Kapitel 8 beschreibt Paulus diesen starken Kontrast, der zwischen Christen und Nichtchristen besteht. Nicht nur im Hinblick auf das Ergebnis ihres Lebens. Die einen werden auf ewig im Himmel sein und die anderen auf ewig in der Hölle. Das hat er ja vorher in den Kapiteln schon gesagt. Hier in Kapitel 8 beschreibt er auch den starken Kontrast zwischen Christen und Nichtchristen, was ihr alltägliches Leben angeht, ihr Lebensgefühl, ihre Perspektive, ihre Lebensgestaltung. Christen haben den Heiligen Geist, das macht Paulus hier deutlich. Sie leben dadurch in einer dauerhaften, persönlichen Verbindung mit Jesus. Die Triebfeder unseres Herzens ist Gott selbst. Gott selbst wirkt in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Und was das im Einzelnen bedeutet, zeigt Paulus. Hier letzten Sonntag hatten wir dann eine besondere Wirkung gefunden, eine besonders wichtige Neuerung, die der Heilige Geist in unserem Leben durchführt. Er erhebt uns nämlich in einen neuen Familienstand. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen. Nun, was das für ein krasser Einschnitt ist, ein neuer Familienstand, das können die 4 Paare aus dem Umfeld unserer Gemeinde bestätigen, die in den letzten Wochen geheiratet haben. Und jetzt auch nochmal besonders strahlen, während ich das sage. Also vom Single zum Verlobten, das ist schon ein gewisser Schritt. Aber dann nochmal vom Verlobten zum Ehemann beziehungsweise zur Ehefrau, das ist wahrlich ein Wechsel. Also vorausgesetzt, wir leben nach dem christlichen ethischen Modell, nach dem, wie Gott es vorgesehen hat, und die Leute leben nicht vorher schon zusammen, dann ist das natürlich kein so krasser Wechsel. Aber wenn wir nach dem Willen Gottes leben, dann ist das ein massiver Einschnitt vom Verlobten zum Ehemann beziehungsweise zur Ehefrau. Neuer Familienstand. Und trotzdem, wenn einer Christ wird, macht Paulus deutlich, dann ist der Wechsel des Familienstandes noch krasser. Nämlich der Wechsel vom Weltmenschen zum Mitglied in Gottes Familie. Und bei diesem Wechsel hat der Heilige Geist viel zu tun, wie wir letzten Sonntag sehen konnten. Er schenkt uns ein persönliches, ein kindliches Vertrauensverhältnis zum Vater im Himmel. Er schafft Gewissheit über dieses persönliche Vertrauensverhältnis. Er garantiert uns die ewige Gültigkeit dieses Vertrauensverhältnisses. Das hatten wir alles studiert in Römer 8, Vers 14 bis 17. Und mit diesen Versen steige ich jetzt auch noch einmal ein. Da sagt Paulus, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft oder der Kindschaft, kann man auch übersetzen, empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist, mich, der Heilige Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen, was der Heilige Geist tut, um uns in diesen neuen Familienstand zu erheben. Aber das ist noch längst nicht alles. Hier in Vers 17 baut Paulus jetzt die Brücke zu einer weiteren Veränderung, die der Heilige Geist in unserem Leben wirken will. Er gibt uns nämlich eine Hoffnung, die unzerstörbar ist. Und das wird das Thema heute sein und auch noch am nächsten Sonntag, der Glanz unserer Hoffnung. Der Glanz unserer Hoffnung. Teil 1 heute. Hoffnung, das ist ja ein vielfach gedeutetes Wort, teilweise auch schon abgegriffen. Alle möglichen Konzepte sind mit dem Wort der Hoffnung verbunden worden. Etwa der Philosoph Ernst Bloch hat ein ganzes Prinzip der Hoffnung entwickelt. Was dabei herauskam, ist am Ende aber eher hoffnungslos. Bloch spricht dann zum Beispiel von der Melancholie der Erfüllung, dass er sagt, immer wenn eine bestimmte Sehnsucht, einen Wunsch erfüllt wird, schlägt das schon wieder in Melancholie um, weil wir merken, es macht uns nicht glücklich. Wir brauchen im Grunde immer ein neues Ziel und jedes erreichte Ziel macht uns nicht glücklicher, sondern letztlich unglücklicher. Was ist Hoffnung? Viele Dichter und Denker haben deshalb frei heraus erklärt, dass es bei Licht betrachtet keine stabile Hoffnung geben kann. Der Philosoph Arthur Schopenhauer sagt, das ist der Lebenslauf, dass der Mensch von Hoffnung genarrt dem Tod in die Arme tanzt. Also der Mensch von Hoffnung genarrt tanzt dem Tod in die Arme. Hoffnung ist ein einziges großes Täuschungsmanöver. Es narrt den Menschen, als könnte es doch ein Ziel und einen Sinn geben. Und dann tanzt er schließlich doch dem Tod in die Arme. Und Bertolt Brecht, der Dichter, hat diese Resignation in einem Gedicht ausgedrückt, dass er den Nachgeborenen widmet, so der Titel. Ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg. Ich sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Ich habe keine Hoffnung. Und gegen diese Skepsis der Welt schreibt der Apostel Paulus den Christen in Thessalonich schon im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13, ihr habt keinen Grund, traurig zu sein, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wie Bertolt Brecht, der keine Hoffnung hat. Wie Arthur Schopenhauer, der keine Hoffnung hat. Wie Klaus Müller im Nachbarhaus, der wahrscheinlich auch keine Hoffnung hat. Und hier in Römer 8, da lernen wir, warum das so ist, warum wir doch Hoffnung haben. Die Hoffnung, die der Heilige Geist in unser Leben pflanzt, ist real, sie ist beständig, sie ist echt. Und das will Paulus uns in diesen Versen belegen, in diesen Versen, die uns heute Morgen in Atem halten wollen. Und so lesen wir Römer 8, Vers 17 bis 25. Wir werden das, wie gesagt, heute nicht alles auslegen können, sondern werden nächsten Sonntag noch mit dazunehmen, dann bis Vers 27 hoffentlich kommen. Aber ich will doch den ganzen Text einmal im Zusammenhang lesen. Und wie gesagt, wir brauchen mindestens doch zwei Predigten, um ihn annähernd zu verstehen. Nochmal ab Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes, also der Kinder Gottes, herbei. Die Schöpfung, damit meint er die Natur nach dem Sündenfall, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft man auf jemand auf etwas, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der, der die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Herr Jesus, nun bitten wir dich, dass du uns wirklich dieses Wort aufschließt und dass du es in unsere Herzen hineintreffen lässt. Amen. Was ist das für eine Hoffnung? Wir werden heute drei Kennzeichen dieser Hoffnung miteinander betrachten. Erstens, Hoffnung braucht einen Anker. Hoffnung braucht einen Anker, deswegen reden wir ja vom Hoffnungsanker. Und in Vers 14 bis 16 hat Paulus beschrieben, dass wir jetzt Gottes Kinder schon sind. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge, was Gott uns bereits gegeben hat. Wir sind schon Gottes Kinder. Und in Vers 17 folgert er dann daraus, dass wenn wir Gottes Kinder sind, dass wir dann auch Gottes Erben sind. Und in Vers 24 sagt er am Anfang, wir sind errettet worden. Wir sind errettet worden. Da steht im Griechischen die Zeitform des Aorist und das macht hier deutlich, der Vorgang ist abgeschlossen. Wir sind errettet worden, unsere Sünde ist vergeben. Wir sind gerecht gesprochen worden, Gott hat uns gerechtfertigt, wir sind seine Kinder. Die Bedrohung des ewigen Gerichts über unserem Leben ist verschwunden. Und deshalb kann Paulus festhalten in Vers 23, wir haben bereits die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes. Das heißt, unsere Hoffnung hängt nicht in der Luft. Hoffnung braucht einen Anker. Sie ist solide verankert. Sie kann nicht durch einen Windstoß wieder aus dem Boden gerissen werden. Unsere Hoffnung, das ist nicht mehr möglich, sagt Paulus. Über dem Leben der Christen steht ein dickes Schon jetzt. Wir werden nicht vertröstet. Schon jetzt steht da drüber. Und dieses Schon jetzt gibt uns die Basis für eine stabile Hoffnung. Was ist das für ein Vorrecht? Gott hat uns nicht nur als seine Kinder adoptiert, sondern er garantiert uns ein sattes Erbe. Ein sattes Erbe. Gott garantiert uns nicht nur so einen mickrigen Pflichtteil oder man gerade die halbe Briefmarkensammlung von Tante Anna, sondern wir erben mit Christus ein sattes, volles Erbe. Der Jesus hat gesagt in Johannes 17, Vers 24, das ist übrigens die einzige Stelle, wo wir im Neuen Testament lesen, dass der Jesus sagt, Ich will, dass, wo ich bin, Vater, auch die bei mir sein werden, die du mir gegeben hast. Wir werden bei Jesus sein. Wir werden teilhaben an allem, was Christus hat. Was für eine Vorstellung. Wir werden es gleich noch genauer sehen, was das enthält. Das aber ist der solide Anker unserer Hoffnung. Wir sind Kinder Gottes, wir sind errettet, wir sind Miterben Christi. Wir haben bereits jetzt schon den Heiligen Geist. Das ist wie eine erste Rate, wie ein Angeld. Und dieser Begriff hier in Vers 23, Erstlingsgabe, das beschrieb in Israel den Beginn der Ernte. Das waren die ersten Früchte, die man schon erntete. Und das wurde manchmal auch gefeiert. Und vielleicht hat Paulus auch dieses Wochenfest im Hinterkopf, wo man das Einfahren der Erstlingsfrucht beging. Und damit verbunden war die Sicherheit. Wir haben die ersten Früchte schon in der Hand. Und dann werden wir die anderen auch noch einfahren. Das ist ganz, ganz sicher. Wir können das erste Fest schon mal feiern, heißt das. Und Paulus sagt, das haben wir. Wir haben die Erstlingsfrucht, das ist der Heilige Geist. Der ist in unserem Leben, der ist da. Das ist ein großes Schon jetzt, was dem Leben der Kinder Gottes den Stempel aufdrückt. Und in Epheser 1, Vers 13 und 14 verwendet Paulus dann anstelle dieses Beispiels aus der Landwirtschaft ein Beispiel aus dem Wirtschaftsleben. Da sagt er nicht, wir haben die Erstlingsfrucht, sondern da sagt er, wir haben bereits die erste Anzahlung. Wir haben bereits die Bürgschaft, Arabon. Wir haben den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt sind, und der ist das Angeld unseres Erbes. Das steht schon mal fest. Und das ist die Grundlage für alles, was dann folgt. Hoffnung braucht einen Anker. Und alles, was jetzt folgt, in dem, was Paulus schreibt, das können Sie dann in Anspruch nehmen, wenn Sie da vor Anker gegangen sind bei Jesus. Dann gilt das für Sie, wenn Sie den Heiligen Geist haben, weil Sie zu Jesus Christus als Ihrem Herrn und Retter geflüchtet sind, dann können Sie all das besten Gewissens und voller Zuversicht in Anspruch nehmen, was jetzt kommt. Aber denken wir nicht, dass Paulus vor lauter Freude, und diese Freude wird hier sehr deutlich, die raue Luft des Alltags aus dem Blick verliert. Denn Paulus zeigt uns sogleich ein zweites Merkmal unserer Hoffnung. Erstens, Hoffnung braucht einen Anker. Zweitens, das können Sie auch mitschreiben, Hoffnung spürt Widerstand. Hoffnung spürt Widerstand. Hoffnung spürt Druck, Hoffnung spürt Mangel. Nachdem die Erstlingsfrucht geerntet wurde, ist die Schufterei der Ernte ja noch lange nicht vorbei. Und das macht Paulus hier deutlich. Sehen Sie in Vers 17, da sagt er, wenn wir wirklich mit ihm leiden, mit Christus leiden, um Christi willen leiden, das ist normal, das ist unerlässlich für ein Christenleben. Und in Vers 18 sagt er, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Aber es gibt die Leiden. Es gibt die Leiden der jetzigen Zeit. Und was die für die übrige Natur gilt, das trifft an diesem Punkt auch noch auf die Kinder Gottes zu. Vers 20, sehen Sie die Vergänglichkeit. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das spüren wir doch. Das sehen wir doch. Und dann in Vers 21 spricht Paulus von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Der Knechtschaft der Sterblichkeit. Immer wenn ein lieber Mensch in lebensbedrohliche Situationen gerät, ahnen wir etwas davon. Und in Vers 24 sagt Paulus am Ende, das kann auch gar nicht anders sein, dass Hoffnung Widerstand spürt. Das gehört untrennbar zum Wesen der Hoffnung, dass sie es mit Widerstand zu tun hat, an dem sie wachsen kann und sich bewähren kann. Am Ende von Vers 24 eine Hoffnung, sagt er, die man sieht. Also wenn dieser Druck nicht da wäre, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Also das gehört ganz normal dazu, dieser Widerstand. Da dürfen Sie sich nicht wundern, dass das so ist. Und Sie dürfen sich auch nicht darüber wundern, dass uns das stört und dass uns das Angst macht. Das gehört zum Christsein dazu. Das gehört auch zu dieser Hoffnung dazu. Das ist nicht ein Zeichen unseres Kleinglaubens. Das hatte Paulus selbst ja bereits in Römer 5 gesagt, Vers 3 bis 5. Und wir hatten es da schon mal ausführlicher studiert. Sie können das auch über Internet nochmal nachhören. Bei der Predigt über den Anfang von Römer 5, da sagt Paulus nicht allein das, sondern wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Da sagt Paulus, die Hoffnung braucht den Widerstand geradezu, um daran wachsen zu können, um sich daran reiben zu können. Wir hatten gesagt, sinngemäß, Hoffnung ist wie ein Muskel. Und ein Muskel wird dann trainiert, wenn man ihn mit Widerstand belastet. Und so benutzt Gott die Widerstände in unserem Leben als Trainingslager für den Muskel unserer Hoffnung. So benutzt Gott das. Und darum steht über dem Leben der Gotteskinder nicht nur ein dickes, fettes schon jetzt, sondern es steht darüber eben auch ein deutliches noch nicht. Schon jetzt, noch nicht. Und das zu ertragen fällt uns nicht leicht, liebe Geschwister. Ich denke, keinem von uns. Keiner von uns sagt, gibt es eben so ein paar Widerstände, macht ja nichts. Schön, dass ich meine Hoffnung trainieren kann. Und Paulus drückt das aus. Er sagt in Vers 23, wir erwarten seufzend die Erlösung unseres Leibes. Wenn Sie unter Ihren Nöten seufzen, dann sind Sie nicht ungeistlich, sondern in guter Gesellschaft, wenn Sie unter Ihren Nöten seufzen. Seufzen, ja, was ist Seufzen? Seufzen, das ist die Folge von Belastung. Es kann körperliche Belastung sein, es kann seelische Belastung sein, es kann eine geistliche Belastung und Herausforderung sein. Boah, wir seufzen. Und Seufzen ist eigentlich auch so wie ein stiller Schrei nach Erleichterung. Ach, wenn es doch endlich besser würde. Wir seufzen. Das gehört dazu. Hoffnung spürt Widerstand. Und Paulus nimmt hier das Beispiel der körperlichen Anfälligkeit, von der wir gern befreit sein würden. Das ist nämlich noch nicht gegeben. Das haben die Schwärmer zu allen Zeiten behauptet. Es gäbe schon in dieser Welt diese Krankheitsfreiheit und man müsste nur stark genug glauben und fest genug beten und dann würde es schon werden. Aber es wird nicht. Es wird nicht. Es ist von Gott so nicht verheißen. Wir seufzen. Seufzen gehört dazu, liebe Geschwister. Wundern wir uns nicht. Und diese Sterblichkeit und die Anfälligkeit unseres Leibes, die macht uns eben auch als Christen noch zu schaffen. Paulus hat das mal mit großer tröstlicher Offenheit geschrieben in 2. Korinther 5. Da kommt wieder dieses Seufzen, wie hier in Römer 8. Da sagt er, 2. Korinther 5, Vers 2, denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, 2. Korinther 5, Vers 2, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, also mit dem Ewigkeitsleib, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte, und damit meint er diesen alten sterblichen Körper, von dem Luther gesagt hat, ist ein alter Madensack. Denn solange wir in dieser Hütte sind, sagt Paulus, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Also uns wäre es lieber, der Jesus kommt zurück, bevor wir sterben. Dann müssen wir erst nicht gar nicht in den Sarg rein. Dann werden wir nicht entkleidet, sondern gleich überkleidet. Wäre viel schöner. Ich denke, jeder wünscht sich das. Und jede Generation wieder. Diese Sterblichkeit, die macht uns zu schaffen als Christen auch noch. Fragen Sie mal die Geschwister, die schon seit längerer Zeit im Krankenhaus liegen. Fragen Sie mal die, wo es endlos lange zu dauern schaut. Fragen Sie die Schwester, der eine Niere herausoperiert wurde vor wenigen Tagen. Fragen Sie die, die zu Hause fest ans Bett genagelt sind und nicht mehr wegkommen. Wir seufzen und dieser sterbliche Körper steht hier zugleich auch als Bild für den Restbestand unserer alten Natur. Wir seufzen ja nicht nur unter unseren körperlichen Problemen, sondern auch unter der Sünde, die wir immer noch wieder spüren in unserem Leben. Und wo jeder von uns seine ganz bestimmten Angriffspunkte hat und immer wieder entsetzt ist, was noch alles passieren kann. Und das hat ja Paulus auch von sich selbst in Römer 7 beschrieben. Das haben wir da ausführlich miteinander studiert, dass er sagt in Römer 7, Vers 17, so tue nun nicht ich als das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Nicht tue ich, was ich will, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und wir seufzen darunter. Und wir kriechen wieder zu unserem Herrn und sagen, vergib mir bitte wieder. Das ist unsere Situation. Und wir sehnen uns danach, dass beides sich ändert, dass unsere Sündhaftigkeit endgültig beseitigt wird. Das wäre was. Stellen Sie sich das vor. Keine Sünde mehr. Und wir sehnen uns danach, dass unser sterblicher Körper in einen unsterblichen Körper verwandelt wird. Und beides ist noch nicht. Und deshalb schreibt Paulus hier in Vers 23, wir erwarten seufzend die Sohnesstellung. Luther sagt, wir seufzen und sehen uns nach der Kindschaft. Was heißt das? Wir sind doch schon Kinder nach Vers 15. In Vers 15 steht, wir haben den Geist der Kindschaft. Und in Vers 23 steht, wir sehen uns nach der Kindschaft. Wie passt das zusammen? Das ist kein Problem. Im Vers 23 nimmt Paulus nichts von dem zurück, was er zuvor geschrieben hat, sondern das ist diese Spannung zwischen dem schon, jetzt schon und noch nicht. Ja, klar. Unbestreitbar, wir sind schon jetzt Gottes adoptierte Kinder. Wir sind schon jetzt, wenn du zu Jesus gehörst, Gottes vollgültige Erben. Da kann nichts mehr dazwischen kommen. Da kann dich nichts mehr aus seiner Hand reißen, ganz bestimmt. Aber unser Verhältnis zum Vater soll in Zukunft noch viel besser werden, sagt die Bibel. Und das ist im Vers 23 gemeint, noch viel inniger. Wir werden ihn einmal sehen, wie er ist. Unvorstellbar, 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Was wird das für ein Tag werden? Und dann werden wir ohne jegliche Sünde vor ihm stehen. Und dann wird unser Vertrauen und unsere Hingabe an unseren Herrn noch viel größer und ungetrübter sein, als es heute der Fall ist. Stellt euch das vor. Und dann werden auch alle körperlichen Einschränkungen weg sein, ein für alle Mal. In der Stelle, wo ich als Vikar war, auf einem Dorf im Solling, da hat sich eine Schülerin in unserem Jugendkreis bekehren dürfen. Es war ein sehr aufgewecktes Mädchen, aber sie musste wegen einer Geburtsproblematik mit einer spastischen Lähmung ihr ganzes Leben an Krücken laufen. Und wenn wir darüber sprachen, dass alles neu wird, dann freute sie sich immer und sagte, dann werde ich meine Krücken wegschmeißen können, sagte sie immer. Und sie war trotzdem ein strahlendes Zeugnis dafür, dass Jesus ein seufzendes Herz schon jetzt froh machen kann. Also ist das zweite Merkmal, das zur echten Hoffnung einfach dazugehört. Hoffnung spürt Widerstand. Geistlichen Widerstand, seelischen Widerstand, körperlichen Widerstand. Und deshalb haben die Jungs im Weiglaus in Essen, das war eine missionarische Jugendarbeit, zur Zeit als Pastor Wilhelm Busch dort Jugendpfarrer war und die Verantwortung trug, in der 50er, Anfang der 60er Jahre, da haben die bei der Einführung eines neuen Abteilungsleiters, also wenn so ein neuer Jugendgruppenleiter eingeführt wurde, das waren ja 250 Jungs, die gut organisiert waren dort und ihre geistliche Unterweisung bekamen, wenn ein neuer Leiter eingeführt wurde, wurde dann gesungen, ein Ordinationslied für diese Jungs. Und das Lied, das sie dann dort sangen, lautete so: Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist, wer ihn betrat und zur Ehre Jesu streitet. Selig, wer den Lauf vollbringt und nicht kraftlos niedersinkt. Das war doch so richtig der Schmelz und der Schwung von Wilhelm Busch. Und dann heißt es dort, zieh, o Herr, uns hin zu dir. Zieh uns nach, die Schar der Streiter. Sturm und Nacht umfängt uns hier. Das ist der Widerstand. Droben wird es still und heiter. Jenseits hinter Grab und Tod strahlt des Himmels Morgenrot. Und dann die letzte Strophe. Auf den Streitgenossen geht mutig durch die kurze Wüste. Geht mutig, ist eine Wüste, aber ist eine kurze Wüste. Geht mutig durch die kurze Wüste, seht auf Jesum, wacht und fleht, dass Gott selbst zum Kampf uns rüste, der im Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Hoffnung spürt Widerstand. Das ist auch der Glanz unserer Hoffnung. Das ist ganz normal. Aber, letzter Punkt, wie kommt es dann, dass Paulus trotzdem so zuversichtlich und entschlossen und auch fröhlich seinen Weg vorangehen kann? Wir hatten gesehen, erstens, Hoffnung braucht einen Anker, zweitens, Hoffnung spürt Widerstände und jetzt das dritte. Hoffnung lebt von übernatürlicher Gewissheit. Das ist das dritte. Hoffnung lebt von übernatürlicher Gewissheit. Jetzt kommt Vers 18, da sagt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und das ist ganz wichtig. Das Wort, das Paulus hier verwendet hat, etwas mit Logik zu tun. Logizomai steht da im Griechischen. Logizomai. Das hat was mit Logik zu tun. Mit gründlichem Denken. Paulus sagt nicht, ich habe eine Vision, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen. Paulus sagt nicht, ich habe da so eine Ahnung. Paulus sagt nicht, ich springe ab in die verzweifelte Hoffnung. Paulus sagt nicht, ich fühle, dass es so sein könnte. Sondern Paulus schreibt uns im Namen des lebendigen Gottes, ich bin überzeugt. Logizomai. Mit wachem Denken. Aufgrund solider Informationen. Völlig gewiss. Hoffnung lebt von übernatürlicher Gewissheit. Und dann bringt er ein sehr spannendes Argument in den Versen 19 bis 22, das wir uns nächsten Sonntag genauer ansehen müssen. Ich bitte da noch um eine Woche Geduld. Die Erlösung von Gottes Kindern, sagt Paulus, da ist so herrlich, dass sogar die nichtmenschliche Schöpfung, also wir würden sagen die Natur, damit reingezogen wird und davon beeinflusst wird. Wir werden uns also diesen Text nochmal vornehmen bis Vers 27 und dann werden wir versuchen, all die Stellen auszulegen, die heute noch nicht drankommen konnten. Aber heute müssen wir diesen dritten Punkt noch sicher nach Hause bringen. Hoffnung lebt von übernatürlicher Gewissheit. Hast du die? Natürlich ist das zunächst mal die Gewissheit des Paulus. Aber Paulus äußert hier nicht eine subjektive Empfindung, sondern Paulus spricht hier mit apostolischer Autorität. Er sagt, wir wissen das. Und jeder, der dem Wort Gottes glaubt, kann das auch wissen. Und mit der gleichen Festigkeit, das ist der Vers unmittelbar hinter unserem Text, nämlich Vers 28. Mit der gleichen Festigkeit sagt Paulus in diesem berühmten Vers in Römer 8, Vers 28, wir wissen! Was wissen wir? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das steht in Vers 28, also ganz in der Nähe. Wir wissen, wir sind überzeugt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen das. Und die Frage ist an Paulus, Paulus, warum bist du so gewiss? Warum bist du so gewiss, Paulus? Und Paulus antwortet, weil der Herr es so verheißen hat und weil er es mir so offenbart hat. Und weil er es schon durch die Propheten im Alten Testament so angekündigt hat. Und weil er immer zuverlässig war in dem, was er verheißen hat. Und weil unsere Gewissheit eben nicht das Ergebnis menschlicher Schlussfolgerungen ist, sondern der Offenbarung, die der Herr uns seinen Aposteln gegeben hat. Darum bin ich gewiss, würde Paulus uns sagen. Und jetzt ist die Frage, warum können wir gewiss sein? Warum kannst du gewiss sein? Und die Antwort lautet, weil das, was Gott selbst dem Paulus und dem Johannes und dem Petrus offenbart hat, weil er das dir durch Paulus und Petrus und Johannes offenbart. Also die Wege sind sehr kurz. Warum kannst du gewiss sein? Weil Gott das, ich sage es nochmal, was er selbst dem Paulus und dem Johannes und dem Petrus offenbart hat, weil er das dir durch Paulus und Petrus und Johannes offenbart. Du kannst es nachlesen, schwarz auf weiß, hier in seinem Wort. Die Wege sind sehr kurz. Wir sind nicht weit entfernt von dieser Gewissheit. Und darum, wenn du diese natürliche Gewissheit in deinem Herzen nähren willst und wenn du sie festigen willst und wenn du darüber immer froher werden willst, dann klammere dich an diese Verheißung. Lies das, lass es dir auf der Zunge und im Herzen zergehen und bete darüber und bitte den Herrn, dass er das immer fester in dein Herz schreibt, dass es immer realer für dich wird, immer vertrauter. Und was hat der Herr uns so deutlich gezeigt? Wessen dürfen wir gewiss sein? Was ist der Inhalt unserer Hoffnung? Paulus sagt es nochmal ganz ausdrücklich in Vers 18. Er sagt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt, dann, wenn er uns endgültig zu sich holt. Und so hat das ja schon angekündigt in Vers 17. Wir werden verherrlicht. Da ist wieder dieses Wort Herrlichkeit. Und in diesem Wort, wir werden verherrlicht und die Herrlichkeit, die kommen wird, ihr Lieben, da steckt eine ganze Kaskade von Verheißungen. Das heißt, wir werden bei Jesus sein. Johannes 14, Johannes 17, können wir das nachlesen. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude wird niemand von uns nehmen. Wir werden unsere Mitchristen wiedersehen, weil Jesus gesagt hat, dass alle die, die an ihn glauben, dass sie bei ihm sein sollen. Und wenn ihr bei ihm seid und ich bei ihm bin, dann werden wir uns wiedersehen bei Jesus. Ist doch klar. Und wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Und wir werden, wie wir schon sagten, dann sündlos sein, wie Jesus immer war. Jesus war immer sündlos. Wir werden dann sündlos sein. Wir werden ihm immer ähnlicher werden. Und wir werden dann, ja, wir werden dann befreit sein von jedem auch nur erdenklichen Leid. Und dann wird es offen zutage sein, was wir jetzt noch in Offenbarung 21, Vers 4 lesen dürfen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das gehört alles da rein. Das ist Offenbarung 21, Vers 4. Und das gehört zu dieser Verherrlichung, die Gott uns schenken will. Und hier in diesen Versen in Römer 8 macht Paulus die Verherrlichung noch an etwas deutlich. Es macht er vor allem daran deutlich, dass Jesus uns von aller Sterblichkeit befreien wird und dass er auch unseren Leib, der so angreifbar ist und der von heute auf morgen krank werden kann, dass er auch den auferwecken wird. Und Herrlichkeit bedeutet eben, du wirst einen unsterblichen Körper bekommen, egal wie es dir jetzt geht und wie schwach du dich jetzt fühlen magst und auf ewig bei deinem Herrn sein. Das wird ganz oft betont in diesem Kapitel, in Vers 23. Es geht um die Erlösung unseres Leibes auch. Das hat auch mit der Schöpfung zu tun. Und schon in Vers 11 hatte Paulus ja gesagt, der Heilige Geist wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Auferstehung des Leibes, schon in Römer 8, Vers 11 ganz konkret. Und wieder nimmt Paulus, und das ist so bewegend, mit dem, was er an uns tut, Maß an dem, was er an Jesus tut. Er macht uns Jesus immer ähnlicher. Und Paulus hat das auch nochmal beschrieben in Philipper 3, Vers 20 bis 21. Das gehört einfach noch hierher an diese Stelle. Philipper 3, Vers 20 bis 21, wo er verspricht, unser Bürgerrecht, Vers 20, Philipper 3, Vers 20 zunächst, aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus. Und jetzt kommt es, der unseren nichtigen Leib, also unseren vergänglichen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Er wird unseren sterblichen Leib verwandeln, so dass er gleich wird seinem verherrlichten Leibe. Das heißt, dort, weil es menschliche Aufbäumen hilflos und ohnmächtig verstummt vor dem Grab und an der Grenze des Todes, da erweist sich erst Gottes Lebendigkeit und Gottes Herrlichkeit und Gottes Macht. Und diese Gewissheit schenkt er seinen Leuten. Und das habe ich dann auch der Dame am letzten Donnerstag sinngemäß noch gesagt, die nach dem Vortrag fragte, was denn durch den Glauben so anders sei. Ich sage, dass Jesus auferstanden ist. Wissen Sie, das macht den Unterschied. Und dann wich sie erst ein bisschen auf und sagte, na, auferstanden, Jesus auferstanden, das ist doch sehr abstrakt. Und dann sage ich, nein, also abstrakt ist das Allerletzte, was das wäre. Das ist sehr konkret. Entweder war das Grab leer oder es war voll. Und das ist für uns persönlich, für mich persönlich höchst konkret. Wir sind entweder, ich liege da im Grab und vermodere, oder ich darf auch auferstehen. Aber ich verstehe, dass Ihnen das fremd ist. Das ist ein sehr fremder Gedanke. Und dann sagte sie, ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme. Und ich habe gesagt, doch, Sie können da hinkommen. Meinen Sie? Ich habe gesagt, lesen Sie das Neue Testament und fangen Sie am besten mal mit dem Lukas-Evangelium an. Lukas war Arzt und Historiker. Lesen Sie das mal zuerst. Und dann ging sie mit der Absicht, es zu lesen. Ich bete, dass sie es tut. Hoffnung braucht eine übernatürliche Gewissheit. Und den Zugang zu dieser übernatürlichen Gewissheit bekomme ich nur durch Gottes Wort, durch nichts anderes. Und jetzt, liebe Gemeinde, nachdem wir andeutungsweise gezeigt haben, was Herrlichkeit alles einschließt, Das ist ja eine ganze Kaskade, ich sag's nochmal, von Verheißungen, die Gott uns gibt. Nachdem wir das gezeigt haben, denke ich, verstehen wir viel, viel besser noch, warum Paulus in Vers 18 sagen kann, Leute, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit. Paulus sagt damit, die Größe des Leids und die Größe der Herrlichkeit, die einmal kommen wird, sind absolut unvergleichbar. Das sagt er damit. Paulus sagt nicht, Leute, euer Leiden ist zwar groß, aber eure Herrlichkeit wird es auch sein. Hätte er auch sagen können. Nee, er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, Leute, was euch an Herrlichkeit erwartet, dagegen ist die Not jetzt, auch wenn sie uns natürlich subjektiv wahnsinnig schwer fällt und riesengroß erscheint, ist sie auch in gewisser Hinsicht. Aber Leute, verglichen mit dem, was uns an Herrlichkeit erwartet, sagt Paulus hier in Vers 18, ist die Not jetzt ein leichter Luftzug. Ist die Not jetzt, wir würden sagen, marginal, sie ist Kleinkram, ein Wölkchen, haben die Alten gesagt. Und merken Sie, wie wir hier in Vers 18, ich finde, es ist so bewegend, den Theologen und den Seelsorger Paulus zugleich sehen. Wie Paulus in diesem Vers 18 alles reinlegt, um Gottes Ehre groß zu machen und zugleich unsere bangen Herzen zu trösten. Er sagt dir, du Gott ist so groß, so herrlich, so wunderbar, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll durch Gott, die er zeigen wird, die er bringen wird, für die er garantieren wird. Und Paulus sagt zugleich, du musst kein banges Herz haben. Klar wird dich das überfallen, das Seufzen. Und Paulus hat manchmal auch geseufzt. Aber bedenke, die Leiden der jetzigen Zeit sind Kleinkram gegenüber der riesigen, unvorstellbar großen, wunderbaren Herrlichkeit, die Gott dir schenken wird. Und darum hast du keinen Grund zur Selbstbemitleidung. Darum hast du darfst seufzen, du darfst weinen, du darfst bitten und betteln. Aber du hast keinen Grund, dir selbst Leid zu tun. Du hast erst recht keinen Grund, mit Gott zu hadern. Du hast erst recht keinen Grund, an deinem Glauben zu zweifeln. Sondern du darfst getrost sein. Und ganz ähnlich, das war Paulus so wichtig, hat er es nochmal gesagt, in 2. Korinther 4, Vers 17. Und schreiben Sie sich diesen Vers bitte unbedingt dazu, weil er das nochmal verstärkt. Da sagt Paulus ab Vers 16, wir werden nicht müde. Klar stehen wir in der Gefahr, müde zu werden in unserem Seufzen. Und manchmal schlafen wir auch ein. Und manchmal sind wir einfach so erschöpft, dass wir nicht mehr können. Kennen wir doch alle. Aber das ist nur mal so eine Zwischenphase. Wir werden am Ende nicht müde. Warum? Wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und dann kommt wieder dieser Hammergegensatz. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das heißt, die Not und das Leid ist ein Leichtgewicht gegenüber der Herrlichkeit, die Gott dir schenken wird. Und für die er dir jetzt schon als Angeld, damit du ganz sicher sein kannst, den Heiligen Geist gegeben hast. Und Psalm 126 sagt, wenn es dann soweit ist, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, das heißt auch, wenn er uns rauslösen wird aus all unseren Bedrängnissen und Schwierigkeiten und Nöten und Ängsten, dann werden wir sein wie die Träumenden. Das heißt, wir werden sagen, es kann doch nicht wahr sein. So schön ist das. Und dann sagt Psalm 126 weiter, wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Denn die mit Tränen sehen, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und lass dir das im Herzen sein, wenn du weinst über deiner Saat. Du wirst mit Freuden ernten. Du wirst eine Freude vom Herrn geschenkt bekommen durch die Begegnung mit ihm selbst, die unvorstellbar ist und die alles, was war, leicht erscheinen lässt. Das ist die Hoffnung. Das ist die übernatürliche Gewissheit von Römer 8. Und damit haben wir also ein erstes Ergebnis. Wir werden das nächsten Sonntag noch fortsetzen. Aber willst du wissen, was den Christen von anderen unterscheidet, dann schau dir diese Hoffnung an. Dann schau dir den Glanz dieser Hoffnung an. Willst du wissen, was den Christen von anderen unterscheidet? Erstens hatten wir gesehen, Hoffnung braucht einen Anker, einen Hoffnungsanker. Und den hast du, wenn du Jesus hast. Durch die persönliche Verbindung mit Jesus bist du erlöst, bist du Gottes Kind, bist du Erbe. Hast du den Heiligen Geist als Erstlingsgabe? Über deinem Leben steht ein dickes Schon jetzt. Und dann das Zweite, über deinem Leben steht aber auch noch ein deutliches Noch nicht. Hoffnung spürt noch Widerstände. Und der Herr lässt diese Widerstände zu, aber sie geraten ihm nie aus der Kontrolle. Und er verfolgt mit diesen Widerständen, ich will das nochmal sagen, damit du dir keine Sorgen machst, er verfolgt mit diesen Widerständen auch in deinem Leben ein gutes Ziel, ein gutes Ziel. Dein Vertrauen zu ihm soll wachsen und reifen. Und was immer das für Widerstände im Einzelnen sind, ob das Verfolgung ist wegen Jesus, ob das Krankheit ist, ob das Einsamkeit ist, ob das bestimmte Enttäuschungen sind, die du in deinem Leben erfahren hast und die dir immer noch nachlaufen und die sich immer mal wieder in deinen Träumen melden, was immer es sei. Sie alle diese Widerstände stehen unter dem Vorzeichen von Römer 8, 28. Wir wissen, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und diese Gewissheit will der Herr immer mehr in deinem Herzen verankern. Und er will bewirken, dass du seiner Zusage, die er schwarz auf weiß gegeben hat, immer mehr vertrauen kannst. Und das ist das Dritte, was wir gesehen haben. Hoffnung lebt von übernatürlicher Gewissheit. Und Hoffnung bedeutet dann, dass du einstimmen kannst, vielleicht mit zitternder Stimme, vielleicht noch etwas leise, aber einstimmen kannst in diesem Vers 18 und mit Paulus sagen, ich bin überzeugt, dass die Leiden meines jetzigen Lebens nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die Jesus an mir offenbaren wird. Paulus sagt, sieh hin, das meinen wir Christen, wenn wir von Hoffnung reden. Das ist der Glanz unserer Hoffnung. Das ist nicht vage. Das ist nicht unbestimmt, so nach dem Motto, immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Paulus sagt, nee, kein Lichtlein, sondern Glanz. Der strahlende Glanz unserer Hoffnung. Und die Frage am Schluss lautet, ist das deine Hoffnung? Ist das deine Hoffnung? Wo bekommst du die? Die bekommst du nur bei Jesus. Da musst du hin. Und wenn du diese Hoffnung nicht hast, geh zu ihm, beuge dich vor ihm. Und bitte ihn, dass er dir deine Schuld vergibt. Bitte ihn, dass alles, was er am Kreuz getan hat, um die Trennung zwischen dir und deinem Schöpfer zu beseitigen, dass er deine Schuld gesühnt hat, dass das jetzt gültig wird für dein Leben. Und dann wird er diese Hoffnung in dein Leben hineinschenken. Dann wird er dir den Heiligen Geist geben. Und dann wirst du unter diesem Glanz leben, mitten in allen Tränen und einem Kampf. Und wenn du sagst, ja, das ist meine Hoffnung, daran will ich mich klammern, aber ich merke immer wieder, wie sehr ich noch schwanke. Ich merke, die Hoffnung ist da, aber ich merke, sie wackelt auch. Dann geht es dir überhaupt nicht anders als Paulus. Dann geht es dir überhaupt nicht anders als den Christen des ersten Jahrhunderts. Deswegen musste Paulus denen ja zurufen, 1. Thessalonicher 4, 13, ihr sollt nicht traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben, weil sie eben manchmal traurig waren. Deswegen musste er ihnen das ja wieder zurufen. Ihr sollt nicht traurig sein, wie die, die keine Hoffnung haben. Und sogar hier in Römer 8, und Sie können mir glauben, ich habe mich gefreut, als ich das entdeckt habe, in Römer 8, das ja so vor Hoffnung nur so strotzt und strahlt, sogar hier weist Paulus extra auf unsere Schwachheit hin. Haben wir es schon entdeckt im Vers 26? Da sagt er, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Nach allem, was er über die Hoffnung gesagt hat, kommt das in Vers 26. Er kennt unsere Schwachheit, der Herr. Und Luther hat das so schön übersetzt, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Immer wieder, das hat mit dem noch nicht zu tun. Mit dieser Spannung, mit den Widerständen. Aber er ist stärker. Und er sorgt dafür, dass dein Vertrauen zum Herrn nicht zerbröselt, sondern er will es dir schenken, dass dein Vertrauen immer fester wird. Und wie der Heilige Geist das macht, das werden wir nächsten Sonntag sehen. Aber dass er das macht, darauf dürfen wir uns schon in dieser Woche verlassen. Und darum der Glanz unserer Hoffnung, die Jesus schenkt, dieser Glanz, der macht sich Bahn, der kommt auch in den letzten Winkel hinein. Der Glanz dieser Hoffnung macht sich Bahn, selbst in den Winkel einer Gefängniszelle, selbst in den Winkel eines Krankenzimmers. Dieser Glanz macht sich Bahn, selbst in den Winkel eines einsam traurigen Herzens. Und verlass dich drauf. Unser guter Herr findet immer wieder Wege, um uns diese übernatürliche Gewissheit, um dir diese übernatürliche Gewissheit immer wieder neu zu schenken. So hat es auch Wilhelm Busch in einer sehr traurigen Situation erlebt, mit der ich jetzt schließe. Das war 1938. Die Verfolgung der Christen in Deutschland war schon im Gange. Die bekennenden Pfarrer waren gefährdet. Wenn sie sich nicht beugten, wurden sie teilweise eingesperrt. Und dann hat er 1938 in einer Gefängniszelle gesessen, eigentlich eine hoffnungslose Situation. Und er schreibt, eine ganz große Dunkelheit kroch auf mich, äußerlich und innerlich. Es wurde wieder Nacht. Das Licht in meiner Gefängniszelle im Hausmannshof war von außen abgedreht. Nun wartete wieder eine der schrecklichen, schlaflosen Nächte auf mich. Ich war eingesperrt in einer Zelle des Polizeigefängnisses. So saß ich in einem engen Raum. Und plötzlich fuhr ich auf, die Riegel wurden zurückgeschoben, der Schlüssel klirrte. Da sah ich im Zwielicht einen Beamten, den ich nicht kannte. Vorsichtig sah sich der erst im Flur um, dann trat er rasch ein. Mir wurde unheimlich zumute. Man erzählte sich allerlei dunkle Geschichten von Misshandlungen. Ich schob einen Schemel dazwischen, aber da trat er ganz dicht an mich heran und fragte, kennen Sie Hömpel? Und ich lachte schallend los. Klar, der Hömpel war einer der Helfer im Weiglerhaus, also in diesem christlichen Jugendzentrum. Einer von den ganz Treuen war der Hömpel. Ich sah ihn gerade zuvor mir, diesen großen, stabilen, immer lachenden jungen Mann. Und da deutete der Polizist auf sich und sagte, ich bin der Vater. Ach, Sie sind der Vater? Ja, und ich soll Ihnen einen Gruß bestellen vom Hömpel und all den Leitern und Helfern im Weiglerhaus. Und sie dächten immer an Sie und in jeder Gebetsstunde würde dort für Sie gebetet. Da schoss mir das Blut zum Herzen. Sie kamen also doch noch zusammen. Man hatte das Weiglerhaus noch nicht kaputt machen können. Die Arbeit ging weiter. Oh Gott, ich danke dir. Aber der Beamte war noch nicht fertig. Er sagte, der Hömpel möchte Sie gern besuchen. Und ich sagte, das geht doch nicht. Hier darf doch keiner herein. Ja, sagte er, aber er hat sich etwas ausgedacht. Er will seinen Pfarrer wenigstens mal von fern grüßen. Er hat einen Antrag gestellt, dass er das Gras auf dem Gefängnishof für seine Kaninchen absicheln darf. Das war natürlich merkwürdig, dass die bürokratische Ordnung das durch alle Instanzen hat laufen lassen. Anderweitig gab es ja wahrscheinlich viel mehr Gras, aber sie haben ihm das erlaubt. Und dann sagte der Vater vom Hömpel, passen Sie gut auf, Pfarrer Busch, morgen um 18.15 Uhr. Dann wird der Hömpel reingelassen. Und dann stellen Sie Ihren Tisch an die Lichtklappe, durch die Sie rausgucken können auf den Hof. Und auf den Tisch stellen Sie dann den Schemel. Und dann versuchen Sie vorsichtig, dem Hömpel zu winken. Und ich werde vor der Tür Ihrer Zelle aufpassen, damit Sie niemand stört. Das war ja köstlich. Die Polizei wollte also mein ungesetzliches Tun bewachen. Da konnte ja nichts mehr schiefgehen. Und dann kam der nächste Tag heran. Und um 18.15 Uhr war es dann soweit. Ich schob den kleinen Tisch unter das Fenster, stellte den Hocker drauf. Ich weiß heute nicht, wie ich das damals geschafft habe. Und da sah ich den Hömpel auf dem Rasenfleck, wie er da das Gras sichelte, Hälmchen für Hälmchen, damit es möglichst lange dauerte. Leise schob ich die Hand ein wenig hinaus. Wir mussten vorsichtig sein. Und dann hat er mich gesehen, aber er verzog keine Miene. Er fing nur an, bei der Arbeit fröhlich zu pfeifen. Und die Beamten, die aus vielen Fenstern in den Hof sehen konnten, kannten das Lied sicher nicht. Aber ich kannte es. Es war das Lied, was wir bei Feierstunden gesungen haben. Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist, wer ihn betrat und zur Ehre Jesu streitet. Und da laufen mir die Tränen übers Gesicht. Ich verstehe die Predigt, die mein junger Bruder mir hält. Und leise spreche ich mit, was er da unten pfeift. Auf den Streitgenossen geht, mutig durch die kurze Wüste, seht auf Jesus, wacht und fleht, dass er selbst zum Kampf euch rüste. Der in Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Hömpel macht ganz langsam, aber schließlich ist er doch fertig. Fertig mit seinem Lied und fertig mit dem Gras. Er richtet sich auf, bindet seinen Sack zu und dabei flötet er noch einmal. Und jetzt klingt jubelnd die Melodie durch den Gefängnishof. Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Das ist das, was wir vorhin als Kinderlied gesungen haben. Und dann fällt das Gefängnistor hinter Hömpel zu und Wilhelm Busch sagt, ich bin schnell runter von meinem hohen Turm. Und draußen fragte der Wachtmeister mit barscher Stimme, alles in Ordnung in Zelle 34? Jawohl, Herr Wachtmeister, brüllte ich ebenso laut zurück und zwinkerte ihm mit dem linken Auge zu. Und dann sitze ich wieder in meiner einsamen Zelle. Aber es ist alles verändert. Der in Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Darum kreisen meine Gedanken und ich bin gar nicht mehr verlassen. Meine Brüder denken an mich, sie lassen es sich etwas kosten, mir das mitzuteilen. Und vor allem die Arbeit im Weiglerhaus geht weiter. Und junge Menschen erfahren von dem Heil, das Gott durch Jesus schenkt. Ihr Lieben, das ist der Glanz unserer Hoffnung. Dieser Glanz, der wird immer wieder angegriffen durch heftige Widerstände, die uns blind machen wollen. Aber unser Herr öffnet uns immer wieder die Augen. Und dann wissen wir, der in Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Herr, dafür danken wir dir, dass du derselbe bist, der du damals beim Paulus warst, dass du derselbe bist, der Wilhelm Busch durchgetragen hat durch die Not des Gefängnisses, Dass du derselbe bist in unseren Nöten und Ängsten, wenn die Wolken der Widerstände sich zwischen uns und deine Verheißungen schieben wollen, Herr. Aber danke, dass du stärker bist und dass der Glanz deiner Hoffnung alle Finsternis zerreißt. Herr Jesus, danke, dass du da bist, dass wir dich haben. Mach unser Herz immer fester in dir. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.